The title of what we will talk about.
Die Überschrift zu dem Thema, über das wir kurz vor dem Mittagessen sprechen wollen, ist das Siegel und das Mahlzeichen. Und sobald ich das Siegel und das Mahlzeichen vor einer Versammlung erwähne, vor allem eine Versammlung mit einem adventistischen Hintergrund, denkt sicherlich jeder sofort, das Thema kennen wir doch schon, nicht wahr? Wenn ich also über das Siegel und das Mahlzeichen spreche, wisst ihr genau, wovon ich sprechen werde? Und was ist es? Sabbat und Sonntag, richtig. Damit sind wir doch alle vertraut. Wir sind tatsächlich Experten, wenn es sich um das Siegel und das Mahlzeichen handelt. Von all den Kirchen denken wir, dass wir ein gewisses Maß an Kompetenz haben, was das Siegel und das Mahlzeichen des Tieres betrifft. Und wir haben eine Menge Bücher darüber und eine Menge prophetische Darstellungen. Und wir haben tatsächlich einen gewissen Stolz, diese Dinge zu verstehen, die die anderen armen Sonntagshalter nicht wirklich verstehen oder begreifen. Wisst ihr, was ich meine? Nur die heutige adventistische Gesinnung bezüglich dieses Themas öffnet eigentlich Tür und Tor für eine Menge falscher Sicherheit. Daher möchte ich diese bestimmte Denkweise in der Betrachtung, die wir heute Morgen zusammen anschauen, ein wenig hinterfragen. Denn, liebe Geschwister, die große Gefahr und die große Angst ist dies. Aufgrund ihres Wissens über einige dieser Dinge glauben die meisten Menschen in der Gemeinde aufrichtig, dass sie das Siegel Gottes und nicht das Mahlzeichen des Tieres empfangen werden. Und es wird die größte Täuschung und Tragödie für diejenigen Menschen sein, die von ganzem Herzen glauben, dass sie das Siegel Gottes empfangen werden, wenn sie am Ende bei dem Mahlzeichen des Tieres landen. Und so sind wir als Siebten-Tags-Adventisten in dieser Kategorie. Als Menschen, die die Prophetie studieren, als Menschen, die sich selbst rühmen, ein Wissen und ein Verständnis von den Ereignissen der Endzeit zu besitzen. Wir haben prophetische Darstellungen davon, wann der Spätregen fallen wird und die Gnadenzeit enden wird und wie all die verschiedenen Ereignisse der Endzeit ablaufen werden und das Sonntagsgesetz dann kommen wird. Wir sind die Experten und dieses Wissen, diese Kompetenz, liebe Geschwister, hat uns ein gewisses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gegeben, wenn es zu den Ereignissen der Endzeit kommt. Aber darin besteht in Wirklichkeit eine sehr große Gefahr. Das ist es, was ich heute erforschen möchte, was ich heute untersuchen möchte. Und der Grund für diese Gefahr besteht darin, wenn wir etwas auf dem Weg übersehen. Weißt du, wenn du denkst, dass du ein Experte bist, wirst du diesen Sachverhalt wahrscheinlich nicht überprüfen. Du bist auch nicht bereit, etwas darüber zu hören. Wenn du etwas übersehen hast und du glaubst, dass du in diesem Bereich ein Experte bist, gehst du den Ereignissen der Endzeit mit einem falschen Sicherheitsgefühl entgegen. Das ist das Problem, das wir haben, wie ich schon sagte. Das ist es, was ich überprüfen möchte. Da gibt es eine bestimmte adventistische Gesinnung, wenn es um das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres geht. Und ihr seid damit vertraut mit dem, was ich sage, richtig? Und diese Gesinnung existiert in jeder Form des Adventismus. Was ich damit meine, ist, wir finden diese Haltung in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in den Gemeindeeinrichtungen. Jeder, der irgendeine Form von Adventismus vertritt oder sich zu dem siebten Tag Adventismus bekennt, besitzt diese vorherrschende Denkweise. Ob es die Hauptgemeinde oder die Reformgemeinde ist, welche Gruppe sich auch immer zu dem Adventismus und den Botschaften der drei Engel bekennt, hat diese Gesinnung. Wenn es um die Endzeit geht, das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres. Wir sind weltweit die Nummer 1 Experten in diesem Bereich. Ihr versteht, was ich meine, nicht wahr? Wir haben Millionen von Büchern da draußen, dieses und jenes. Und ich sage es euch gleich im Voraus, das, worüber wir heute sprechen wollen, wird keine leichte Kost sein. Das wird einige Dinge in eurem Verstand aufrütteln, also macht euch bereit, damit ihr mich nicht mittendrin mit großen Augen anstarrt und euch fragt, was los ist, sage ich euch gleich, dass ich keine Milchbotschaft bringe, das wird feste Nahrung sein. Das Thema über die wahre Anbetung in der Endzeit, die Verwirrung darüber und ein falsches Verständnis der dreifachen Engelsbotschaft, das ist eine Frage von Leben und Tod für diesen Planeten. Wir glauben, es betrifft jeden anderen da draußen, nur nicht uns, weil wir diejenigen sind, die Botschaft haben. Und das ist ein großes Problem für uns. Wir besitzen so viel geistlichen Hochmut, wenn es um die Überzeugungen geht, die wir vertreten und zu verstehen glauben. Und wir schauen herab auf diese armen Sonntagshalter. Macht euch also bereit. Ich möchte euch nur warnen. Und wir werden gemeinsam die Bibel anschauen und sehen, was wir herausfinden können. Wir wollen dieses Thema, mit dem wir vertraut und worin wir Experten sind, betrachten und schauen, ob wir etwas finden können, das wir vielleicht auf dem Weg übersehen haben. Denn wie wir bereits sagten, der Kampf in den letzten Tagen findet zwischen diesen beiden Themen statt, dem Siegel Gottes und dem Maßzeichen des Tieres. Und wie wir sagten, es ist ein Kampf um Anbetung. Und diese Kontroverse um Anbetung in der adventistischen Anschauung, von der ich spreche, scheint sich nur auf ein einziges Thema zu reduzieren. Wann betest du an? Welcher ist der Tag der Anbetung? Wir sagen, du hältst den richtigen Tag, Bruder, dann bist du bereit für das Reich Gottes, mach dir keine Sorgen. Was? Du hast den falschen Tag. Oh, Bruder, oh, Schwester, du wirst das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Das ist, worauf sich alles in seiner grundlegendsten Bedeutung konzentriert. Ich möchte das ein bisschen näher untersuchen, weil es nicht wirklich nur um den richtigen Anbetungstag geht. Dies ist eine sehr einfache, sehr oberflächliche Art, die Probleme zu betrachten, die hier existieren. Und so möchte ich als erstes das Siegel Gottes anschauen, denn um das Mahlzeichen des Tieres zu verstehen, müssen wir tatsächlich zuerst das Siegel Gottes verstehen. Lasst uns nun zur Offenbarung 7 gehen und wir werden sehen, was die Bibel über das Siegel Gottes sagt. Und bitte schaltet nicht einfach ab, weil ihr euch denkt, oh ja, wir kennen all diese Verse, wir wissen das alles, die Überraschung wird noch kommen, wartet einfach ab. Wie ich schon sagte, ich möchte hier ein paar Dinge hinterfragen. Offenbarung 7, Verse 2 und 3. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, welchen gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädige nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wir sind mit dieser Stelle vertraut, die vom Siegel des lebendigen Gottes spricht. Ich möchte dies in einem Schaubild darstellen, denn es hilft uns wirklich, das ein bisschen besser zu verstehen. Das Siegel des lebendigen Gottes. Das Erste, was wir über das Siegel lernen, ist, dass es jemandem gehört, der lebendige Gott genannt wird. Das Siegel gehört dem lebendigen Gott. Wir schauen uns zunächst ein paar sehr grundlegende Dinge an. Zurück zu den Wurzeln, wie es so schön heißt, wenn es um das Siegel und das Mahlzeichen geht. Das Siegel gehört in Wirklichkeit dem lebendigen Gott. Und wer ist dieser lebendige Gott? Wir haben das bereits in den gestrigen Betrachtungen gesehen. Matthäus 16, 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Zur Erinnerung, wir suchen den Eigentümer des Sieges. Er wird in der Offenbarung der lebendige Gott genannt. Es ist das Siegel des lebendigen Gottes. Ein anderer Vers erklärt das Gleiche in 1. Thessaloniker Kapitel 1, Vers 9. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das heißt, der wahre und lebendige Gott, der Eigentümer des Sieges, hat einen Sohn, dessen Name Jesus ist. Wissen wir nun, wer der lebendige Gott ist? Es ist der Vater. Das Siegel gehört also Gott, dem Vater. Es ist sein Siegel. Sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Wir denken im Allgemeinen nicht so über das Siegel, richtig? Wir denken nicht an den Eigentümer, wir sehen nur Siegel, aber das war's, so lesen wir es aus. Und daher überrascht es uns nicht, dafür eine Bestätigung zu haben, wenn wir zum Buch der Offenbarung zurückkehren. Das Siegel, liebe Geschwister, gehört einer Person, einem Wesen, zu Gott, dem Vater. Und in Offenbarung 14, Vers 1 lesen wir: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Das ist das Siegel des lebendigen Gottes. Es ist tatsächlich der Name des Vaters, der an die Stirne dieser 144.000 geschrieben ist. Wenn wir dies nun veranschaulichen, das Siegel des lebendigen Gottes ist nach der Offenbarung der Name des Vaters. Das ist im Hebräischen natürlich Yahweh oder Jehovah. Es ist uns vertraut. So wird es auch im Englischen ausgedrückt. Der Name des Vaters ist das Siegel Gottes. Im Allgemeinen habe ich nie gehört, dass das Siegel als Name des Vaters bezeichnet wird. Wenn es um den Namen des Vaters geht, beziehen wir uns natürlich nicht nur darauf, was sein Name ist, also wie er heißt, sondern wir meinen seinen Charakter, seine Identität, die von Gottes Volk richtig und eindeutig verstanden wird. Sie wissen, wen sie anbeten. Das ist es, was der Name Gottes auf der Stirn bedeutet. Denn das Problem in der Endzeit besteht in der Anbetung. Das ist der Hintergrund zu dem, womit wir es zu tun haben, wenn es zum Siegel Gottes und dem Wahrzeichen des Tieres kommt. Und es gibt nur einen Weg für uns, den Namen des Vaters zu empfangen. Er ist der einzige Weg zwischen uns und dem Vater. Es ist der Sohn. Jesus, der einzige Weg, sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und daher spielt hier der Sohn eine wichtige Rolle, wie wir sehen werden. Denn nur durch den Sohn können wir den Namen des Vaters empfangen. Wir sprachen schon darüber. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wissen auch, die Schrift sagt, der Name des Vaters ist in seinem Sohn. Er hat einen besseren Namen geerbt. Mit Christus erhalten wir also den Namen des Vaters oder den Charakter des Vaters, und wir haben auch eine Erkenntnis der Art und Weise, wie Christus in uns wohnt. Es ist in Wirklichkeit der Vater und der Sohn, die inwendig in uns wohnen. Wir wissen, dass sie das durch den Geist tun. Und wir haben auch herausgefunden, wer das ist. All diese Dinge sind miteinander verknüpft und das hilft uns zu wissen, wie wir am Ende der Zeit bestehen können. Nach der biblischen Betrachtung sind das die Dinge, die das Siegel Gottes beinhalten. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Was ist mit dem Gemüt gemeint? Es bedeutet, Gott mit dem Sinn und mit dem Verstand lieben. Gott möchte, dass wir ihn lieben und ihn mit einem korrekten Verständnis anbeten. Die 144.000 in den letzten Tagen werden ein korrektes Verständnis haben. Sie werden Gott mit ihrem Gemüt lieben. Sie werden in ihrem Geist, in ihren Gedanken die Erkenntnis über die wahre Anbetung Gottes haben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie den Namen des Vaters an ihrer Stirn haben, was das Siegel des lebendigen Gottes symbolisiert. Johannes 4,23. Es kommt aber die Stunde, und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Die 144.000 werden welche Art von Anbetern sein? Wahre Anbeter. Sie werden den Vater anbeten. Sein Name ist an ihre Stirn geschrieben. Sie haben das Siegel des lebendigen Gottes. Das Thema in der Endzeit wird Anbetung sein. Und es ist nicht nur die Frage, wann, an welchem Tag wirst du anbeten. Es ist tatsächlich auch, wen du anbetest und wie du anbetest und wann. Es scheint, dass wir alle anderen Fragen ignoriert haben und wir uns heute nur noch auf die Frage wann konzentrieren. Wir sind ernsthaft getäuscht worden, liebe Geschwister. Wir sind in das Licht geführt worden, danke. Das ist eine andere Art, um uns auszudrücken. Und wir haben all unser Vertrauen und all unsere Zuversicht in wann gesteckt. Wir werden das im Weiteren sehen, aber ich denke, ihr versteht, wovon wir sprechen. Und wenn wir über das Siegel Gottes sprechen, denken wir oft, dass das Siegel mit dem Sabbat alleine zu tun hat, nur mit dem Sabbat. Nun sehen wir, ich habe bis jetzt den Sabbat noch nicht einmal erwähnt, richtig? Ich habe noch nichts vom Sabbat erzählt. Wir haben einige Elemente und Aspekte des Siegels gesehen, über die wir im Allgemeinen sprechen. Und ihr fragt euch vielleicht, wann wird dieser Bruder über den Sabbat sprechen? Denn das Siegel ist doch der Sabbat. Das ist das, was wir immer geglaubt haben. Wir wollen auch sehen, was die Beziehung zwischen dem Siegel Gottes und dem Sabbat ist, denn in dieser falsch verstandenen Beziehung haben wir uns einer schrecklichen Täuschung hingegeben. Und diese Täuschung wird nicht erst kommen, diese Täuschung ist schon da. Die Bibel sagt uns in Hesekiel, und ich glaube, dass wir diesen Text gut kennen, Hesekiel Kapitel 20, 12, ich gab ihnen auch meine Sabbate, welche ein Zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Was bedeutet es, wenn die Bibel hier für das Wort Herr Großbuchstaben verwendet?
Letters, Lord, what does that signify?
Das ist der Name des Vaters, der hebräisch Jahwe ist. Das ist der echte Name von Gott dem Vater allein. Sein Sohn hat diesen Namen ererbt. Er bekam den Namen durch Erbschaft, den Namen des Vaters. Und es sagt uns hier, dass der Sabbat was ist? Ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, um etwas darzustellen, um auf etwas zu deuten. Was bedeutet es und was repräsentiert es? Es bedeutet, dass es der Vater ist, der sein Volk heiligt. Eine Frage. Wie heiligt der Vater sein Volk? Jemand sagte durch den Sohn.
You don't want to get it wrong, or
ihr wollt nicht falsch sagen oder ihr wisst es nicht.
How does the, through the word, the
durch das Wort, die Bibel sagt durch das Wort, was ist denn Heiligung, Geschwister? Wir sprachen gestern über die Gerechtigkeit durch Glauben. Es bedeutet, gerecht gemacht zu werden und gerecht zu bleiben. Geheiligt, heilig. Was ist der einzige Weg, durch den wir gerecht gemacht werden können? Es ist, wenn wir das gerechte Leben des Sohnes besitzen. Richtig? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Sabbat ist also das Zeichen der Gerechtigkeit durch den Glauben. Es ist das Zeichen, dass wir den Herrn haben, der uns heiligt. Es ist der Vater, der uns durch das Leben seines Sohnes heiligt. Darum sagt die Bibel, Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Das finden wir in Galater 4,6. Der Sabbat ist das Zeichen dafür. Es weist auf diese Tatsache hin. Wenn wir nun über den Sabbat und das Siegel sprechen, das Siegel Gottes ist der Name des Vaters, und der Sabbat, haben wir gerade gelesen, ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen weist auf wen? Den wahren und lebendigen Gott, der uns heiligt, indem er in uns wohnt. So wie Jesus sagte, der Vater ist in mir und ich in euch. So wohnt Christus in uns. Liebe Geschwister, ich möchte euch etwas sagen. Wenn wir auf der Straße unterwegs sind und ein Schild sehen, zum Beispiel, wir sind hier in Neuseeland, richtig, einige Leute, wie ich hörte, kamen von Hamilton. Man fährt also auf der Straße und auf der Straße sieht man ein Schild und da heißt es Wellington. Das Zeichen ist nicht das Ziel, oder? Wenn ihr an dem Schild stehen bleibt und sagt, hier steht Wellington, also wir sind jetzt da, dann sind wir doch nicht angekommen. Das ist ein bisschen töricht, so zu denken, aber überlegt mal. Der Sabbat ist ein Zeichen, das auf jemanden hindeutet. Der Sabbat ist nicht das Ziel. Wenn ihr nur bei dem Schild stehen bleibt und nicht weitergeht, um ans Ziel zu kommen, dann seid ihr nicht angekommen. Weil für uns als Adventisten, liebe Geschwister, der Sabbat ist das Ziel. Diese adventistische Gesinnung ist, du hast den Sabbat, Bruder, dann bist du gerettet. Hast du den Sabbat, Schwester, mach dir keine Sorgen. Wir haben den Sabbat in gewissem Maße wichtiger gemacht als den Gottessabbat, weil wir alle annehmen, dass jeder den Gottessabbat erkannt hat. Daher müssen wir dies nicht mehr prüfen. Das müssen wir nicht mehr untersuchen. Wir müssen nicht nochmals kontrollieren und sicherstellen, dass das in Ordnung ist. Und auf diese Weise kam der Teufel durch die Hintertür und hat uns einen schnellen Ersatz geliefert. Und nun haben wir ein sehr ernstes Problem. Es wird gleich klarer. Aber ich möchte nicht, dass wir die Bedeutung eines Zeichens übersehen. Und deshalb kann der Sabbat allein nicht das Siegel Gottes beinhalten. Das ist eine radikale Aussage, ich weiß, aber das finden wir nun einmal in der Schrift, nicht wahr? Der Sabbat ist das Zeichen des Eigentümers des Sieges. Er ist derjenige, der uns heiligt. Ich möchte euch eine Frage stellen. Das ist eine Denkfrage. Stellt euch vor, wir hätten den Sabbat, aber wir hätten nicht den wahren und lebendigen Gott. Können wir dann das Siegel Gottes haben? Ich lasse euch darüber nachdenken und das beantworten. Das ist eine Denkfrage. Aber überlegt mal, wenn der Sabbat euch nicht zu dem Ziel bringt, wohin er zeigt, dann seid ihr nicht am Ziel angekommen. Es gibt ein Beispiel dafür im Alten Testament. Abraham wurde das Zeichen des Bundes gegeben. Was war das Zeichen des Bundes, den Gott mit ihm geschlossen hat? Es war die Beschneidung. Könnt ihr euch erinnern? Gott gab ihm ein Zeichen und es war wie ein Siegel. Aber es bedeutete nicht, dass jeder, der beschnitten wurde, notwendigerweise an diesem besonderen Bund teilhatte, weil dort ebenfalls ein Aspekt des Glaubens enthalten war. Das Zeichen alleine zu haben, ist nicht gut genug. Das Zeichen zeigt auf eine Realität, die für uns existieren sollte. Das Zeichen sollte uns helfen, die Realität zu erreichen. Wenn es dort auf der Straße kein Zeichen geben würde, könnten wir falsch abbiegen. Das Zeichen sollte uns helfen und uns in die richtige Richtung zum Ziel führen. Aber wir müssen weitergehen, um zum Ziel zu kommen. Und so ist der Sabbat ein Zeichen unserer Loyalität und Anbetung zu Gott. Die Tatsache, dass Anbetung das Thema der Endzeit sein wird, ist von sehr großer Bedeutung. Wir können es auf diese Weise veranschaulichen. Das vierte Gebot, das wir sehr lieben, das Sabbatgebot, ich habe es nicht dargestellt, aber wir kennen es. Das vierte Gebot sagt uns, wann, an welchem Tag wir anbeten, richtig? Und es sagt uns auch, warum wir anbeten. Wir heiligen den siebten Tag und der Grund dafür ist, Gott machte Himmel, Erde und Meer, und was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Das ist, wann wir anbeten, und das ist der Grund, warum wir anbeten. Das sind alles gute und gültige und wichtige und biblische Gründe. Preist dem Herrn, Halleluja. Aber vor dem vierten Gebot kommen drei andere. Und die drei anderen, die davor stehen, beschäftigen sich auch alle mit Anbetung. Aber wir sprechen nicht allzu viel über diese Gebote im Zusammenhang mit der Endzeit und dem Thema des Siegel Gottes und des Mahlzeichen des Tieres. Zum Beispiel sagt uns das erste Gebot, wen wir anbeten, oder? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber selbst Gott hat sich hier legitimiert und vorgestellt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat, und dort identifiziert er sich auch mit seinem Namen. Das zweite Gebot sagt uns, was wir anbeten. Gott ist kein Gegenstand, der durch Bilder dargestellt werden kann. Gott ist nicht Luft. Gott ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt. Gott ist ein wirkliches Wesen. Er ist ein greifbares Wesen, der durch die Dinge, die er geschaffen hat, nicht repräsentiert werden kann. Und das dritte Gebot spricht darüber, wie wir anbeten. Den Namen Gottes ehren, Ehrfurcht haben. Jesus sprach davon, dass man Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet, was auch mit der Verehrung des Namens Gottes zu tun hat. Und natürlich, wann wir anbeten. Diese vier Gebote, liebe Geschwister, zeigen uns den Umgang mit Gott und unsere Beziehung mit Gott. Alle vier sind in die Endzeitfrage involviert, wenn es zur Anbetung kommt. Wir können wirklich eine Menge übersehen, wenn wir uns nur auf das vierte Gebot konzentrieren und die anderen drei ignorieren. Hier ist eine andere Frage an euch. Welches Gebot ist wichtiger? Ist es der Tag, an dem wir anbeten, oder die Person, die wir anbeten? Gott hat das Gebot über sich selbst an die erste Stelle gesetzt, richtig? Gott sagte, erstes Gebot, wisse, wer ich bin und wen du anbeten sollst und bete sonst niemanden an. Und alle anderen Gebote basieren darauf. Also wenn wir das dritte Gebot heilig halten, aber das erste nicht, was bedeutet das? Wenn es um unsere Standhaftigkeit in dem Endzeitkampf geht, meint ihr nicht auch? Ich präsentiere hier ein sehr gefährliches Szenario, das ist mir klar. Das Siegel Gottes ist somit sein Name, wer er ist, und er ist es, der uns heiligt. Und genau das verstehen die 144.000. Ich denke, das kennen wir alle. Wir machen Evangelisationen und all das. Und wenn es um den Amt geht, wenn wir über das Siegel Gottes sprechen, zeigen wir normalerweise das Siegel mit den drei Elementen des Siegels, richtig? Der Name, das Stadtgebiet und der Titel, richtig? Und wir finden sie alle dort im vierten Gebot. Und wir kommen im vierten Gebot zu der festen Schlussfolgerung, dass der Sabbat das Siegel des lebendigen Gottes ist. Das ist alles schön und gut, aber wir vergessen dabei, aufzuzeigen, wer dieser lebendige Gott ist. Es herrscht immer die Annahme, dass jeder es weiß und versteht, wenn wir über den lebendigen Gott sprechen. Aber wer ist dies? Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Wir haben ein sehr anschauliches Beispiel in der Bibelgeschichte von einer Gruppe von Leuten, die einen sehr ähnlichen Umstand hatten, und diese Menschen fielen einer schrecklichen Täuschung zum Opfer. Wir wissen, dass es das jüdische Volk ist. Es gibt einige alarmierende Ähnlichkeiten und ich möchte hier einige Parallelen dazu ziehen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Die Juden hatten Christus abgelehnt. Sie akzeptierten Christus nicht für das, was er war. Und sie behaupteten immer, dass sie wem dienen? Gott, dem wahren Gott. Jesus sagt, hört zu, wenn Gott wirklich euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, weil ich wirklich sein Sohn bin. Dies ist es, was es heißt, wenn er sagt, ich bin ausgegangen und von Gott gekommen. Er sagte, ich bin sein Sohn und er hat mich hierher geschickt. Wenn eure Verehrung und Liebe zu Gott wirklich wahr und aufrichtig wäre, würdet ihr mich lieben. Aber sie verwarfen Christus. Und indem sie Christus ablehnten, zeigten sie, dass sie Gott nicht wirklich liebten. Und Jesus betont dies auch an anderer Stelle in Johannes 12,44. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Könnte man dann mit Recht sagen, dass das Umgekehrte auch wahr ist? Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann glaubt ihr in Wirklichkeit an meinen Vater, weil er mich gesandt hat. Die Autorität für meine Mission und was ich tue, ist vom Vater. Wenn ihr mich akzeptiert, akzeptiert ihr das, was der Vater gesagt hat. Wenn ihr mich also ablehnt, wen lehnt ihr dann ab? Meinen Vater. Und genau das haben die Juden getan. Das Problem war das folgende. Die Juden empfanden, dass sie sehr sicher waren, weil sie ein Gebote haltendes, auserwähltes Volk waren, das jede Woche jeden einzelnen Sabbat heilig hielt. Doch sie lehnten den Sohn ab. Und indem sie den Sohn ablehnten, lehnten sie seinen Vater ab. Sie haben ihn als den eingeborenen Sohn abgelehnt. Sie haben das nicht akzeptiert. Und dennoch hatten sie ein sehr starkes Gefühl von Sicherheit, aber es war falsch. Sie vertrauten auf ihre Einhaltung der Gesetze. Sie vertrauten auf ihre Sabbatheiligung. Liebe Geschwister, wir sind heute in einer sehr ähnlichen Gefahr. Eine sehr ähnliche Gefahr. Was passierte mit den Juden, die weiterhin den Sabbat hielten? Sie wurden schließlich bei der Zerstörung Jerusalems vernichtet. Sie haben den Sabbat gehalten, als sie vernichtet wurden. Versteht ihr das? Aber sie lehnten den Herrn des Sabbats ab. Jesus sagte, des Menschen Sohn ist ein Herr auch über den Sabbat, aber sie hatten ihn verworfen und sie hielten den Sabbat. Und weil sie den Sabbat hatten, fühlten sie sich sicher, sie fühlten sich behütet. Sie gingen dem Schauplatz ihrer Endzeit entgegen, der Zerstörung von Jerusalem, und wisst ihr, was sie während der ganzen Zeit glaubten? Sie glaubten, dass Gott sie befreien würde. Während die römischen Armeen Jerusalem umringten, sagten sie den Menschen keine Sorge. Wir sind Gottes Volk, wir halten den Sabbat, wir sind Gottes treue Diener. Gott wird uns befreien. Als die Mauern zerstört wurden und die römischen Soldaten hereinströmten, macht euch keine Sorgen, Gott wird eingreifen. Letzte Minute, und jeder von ihnen starb im Vertrauen darauf, dass Hilfe kommen würde, weil sie gute Sabbathalter waren. Wisst ihr, dass sich das Gleiche wiederholen wird? Denn Jesus sagte uns, dass dieses Ereignis ein kleines Abbild davon ist, was in den letzten Tagen geschehen wird. Und welche Menschengruppe repräsentieren die Juden auf Erden? Gottes erklärtes, heiliges, übrig gebliebenes Sabbat und Gebote haltendes Volk. Wir sind in ernsthafter Gefahr, liebe Geschwister. Schaut! Lasst es mich euch vorlesen, damit wir es nicht falsch verstehen. Ich werde gleich zu diesem Zitat kommen. Lasst mich zuerst einen anderen Vers vorlesen. Johannes Kapitel 5, Vers 23. Auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Heute, Geschwister, ehren wir den Sohn nicht als den Sohn. Wir ehren ihn nicht als den eingeborenen Sohn des Vaters. Wir ehren ihn als etwas anderes. Und indem wir dies tun, entehren wir ihn und entehren dadurch den Vater. Das hat mit unserer Anbetung zu tun. Und das ist der Kampf in der Endzeit. Wir sind alle damit vertraut. Wisst ihr? Manchmal, wenn wir diese Dinge den Menschen in der Gemeinde mitteilen, sagen sie, naja, dieses Thema ist nur eine Nebensache. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wichtig ist, die drei Engelsbotschaften, das Siegel Gottes und der Sabbat. Das ist es, was wichtig ist. Dieses Thema über Gott ist nur eine Nebensache. Ich hoffe, ihr seht, dass dies keine Nebensache ist. Das ist der Kernpunkt am Ende der Zeit. Das ist der Endzeitkampf. Es ist der Kampf zwischen dem Gott des Sabbats gegen den Gott des Sonntags, wie wir sehen werden. Wir müssen den Sohn ehren. Die Juden hatten ihn als den Sohn abgelehnt und wir sahen, was mit ihnen geschah. Nicht nur das. Wir stellen sogar fest, dass sich bei den Juden eine sehr interessante Situation entwickelte. Irgendwann im Laufe der Zeit verlagerten die Juden ihr Vertrauen und ihre Zuversicht von Gott auf den Sabbat. Sie waren große Hüter des Sabbats. So sehr, dass sie Christus tatsächlich für das verurteilten, was sie für einen Sabbatbruch hielten. Hier ist der Herr des Sabbats selbst und sie sagen ihm, was du am Sabbat tust, ist falsch. Sie brachten ihn vor Gericht und sie wollten ihn wegen seines vermeintlichen Sabbatbruchs töten. Und sie fühlten sich die ganze Zeit vollkommen gerechtfertigt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie den heiligen und ehrwürdigen Sabbat dadurch beschützen würden. Genau das Gleiche geschieht heute, liebe Geschwister. Wir sprechen über den Sohn Gottes, den Herrn des Sabbats, wir heben seine Position hervor und wer er wirklich ist. Und eine Menge Leute sagen dann, schau Bruder, du willst in Wirklichkeit nur von der wahren Endzeitkrise ablenken. Der Sabbat ist das Problem in der Endzeit. Und die Menschen wollen den Sabbat beschützen und dieses Thema ignorieren, wenn es darum geht, über Gott oder die Gottheit zu sprechen. Und einige Leute sagen dann, Weißt du, Schwester Wald hat nie etwas darüber gesagt, dass die Gottheit zur Streitfrage in der Endzeit werden wird. Sie sprach über den Sabbat und ihr Leute hier wollt uns nur davon ablenken. Wir werden in einer Minute sehen, was Ellen White gesagt hat. Aber versteht ihr die Argumentation, die viele Leute haben? Das haben vielleicht einige von euch gehört. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, werdet ihr es hören. Sobald ihr die Wahrheit über Gott glaubt und beginnt, sie mit anderen zu teilen, werdet ihr es hören. Viele Leute glauben das, liebe Geschwister. Wenn wir den Sabbat vom wahren und lebendigen Gott trennen, brechen wir die Elemente des Sieges Gottes auf. Du kannst das Zeichen nicht nehmen und es zum Ziel machen. Und dann den Leuten, die über das Ziel sprechen, sagen, warte mal, das ist eine Ablenkung vom wahren Thema. Das bedeutet, dass du etwas Wichtiges auf dem Weg verloren hast. Etwas sehr Wichtiges. Die Juden sind eigentlich ein Abbild von uns. Hier ein weiteres Zitat von Schwester White. Satan arbeitet daran, dass sich die Geschichte der jüdischen Nation in der Erfahrung derjenigen wiederholt, die behaupten, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben. Welche Gruppe von Leuten ist das? Das sind wir. Satan arbeitet daran, dasselbe zu wiederholen, was den Juden passiert ist. Beachtet, wie es weitergeht. Die Juden hatten die alttestamentlichen Schriften und glaubten, mit ihnen vertraut zu sein. Aber sie machten einen verhängnisvollen Fehler. Sie hatten die Bibel und sie fühlten sich in der Auslegung der Bibel als Experten und darin, was kommen wird und wie es kommen wird und was sie erwarten sollten. Aber sie machten einen Fehler. Die Prophezeiungen, die sich auf die glorreiche zweite Erscheinung Christi in den Wolken des Himmels beziehen, betrachteten sie in Bezug auf sein erstes Kommen, weil er nicht gemäß ihren Erwartungen kam, wendeten sie sich von ihm ab. Satan wusste genau, wie er diese Männer in seine Glocken sie täuschen und zerstören konnte. Und Satan arbeitet daran, dasselbe Szenario für wen zu wiederholen? Für siebenten Tagsadventisten. Liebe Geschwister, wir glauben, dass wir Experten sind, wenn es um die Ereignisse der Endzeit geht. Und wir haben eine gewisse Erwartung, wie diese Ereignisse ablaufen werden. Wir sind uns so sicher, dass wir prophetische Karten und Abbildungen davon machen und wir teilen sie mit anderen. Wir haben eine bestimmte Erwartung. Und wenn wir auf dem Weg etwas in der Bibel missverstanden haben und die Ereignisse nicht so eintreffen, wie wir sie erwarten, wird Satan triumphieren, weil wir nicht bereit sein werden für das, was kommen wird. Wir erwarten etwas und plötzlich kommt es von links, von der entgegengesetzten Richtung und überrollt uns durch einen Überraschungsangriff. Und liebe Geschwister, die meisten Siebenten-Tags-Adventisten schauen und denken, dass die Gefahr auf diesen Weg kommen wird und dabei überrollt sie uns bereits von hinten. Bei dem Thema, wo wir uns als Experten halten, wir sind die Experten, wenn es um dieses Thema geht. Erstaunlich genug, wie wir sehen werden. Nun, was ist das Siegel genau? Wir sprechen über das Siegel. Ich möchte ein paar Aspekte prüfen, wenn es um das Siegel geht, denn, wie gesagt, das Siegel ist nicht nur auf den Sabbat beschränkt. Lass mich zuvor ein paar Aussagen aus dem Geist der Weissagung lesen. Manche werden sagen, halt Bruder, alles was du sagst klingt sehr interessant, aber Schwester White sagte, das Siegel sei der Sabbat, das war's. Du machst Lärm und nichts, also verschwende hier nicht unsere Zeit. Du versuchst nur dein Thema zu favorisieren. Du versuchst nur das, worüber du sprichst, wichtig erscheinen zu lassen. Wir wollen sehen, was der Geist der Weissagung sagt. Wie üblich wollen es eine Menge Leute nicht hören und sind glücklich, in ihrem Irrtum weiterzumachen. Daher möchte ich es so klar wie möglich machen. Diejenigen, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben möchten, müssen den Sabbat des vierten Gebots halten. Es ist das Zeichen für den Eigentümer des Siegels, der uns heiligt. Es besteht eine Beziehung zwischen diesen. Es ist nicht nur der Sabbat. Lasst mich noch eins lesen. Wahres Sabbat halten ist das Zeichen der Treue zu Gott.
True observance of the Sabbath is the sign of loyalty to God.
Hier ist die Frage: Wenn du keine Loyalität gegenüber Gott oder dem wahren Gott hast, was hat dann das Halten des Sabbats für einen Nutzen? Ich werde es euch sagen: Absolut nichts, außer euch in einem Zustand der Täuschung zu halten, in einem Zustand falscher Sicherheit. Es ist eines der schlimmsten Dinge, einem Ereignis entgegenzueilen in der Überzeugung, dass man voll und ganz dafür bereit ist, wenn das Gegenteil der Fall ist. Wenn jemand nicht bereit ist und er weiß, dass er nicht bereit ist, dann sollte er zumindest eine Idee davon haben. Naja, ich bin nicht bereit für das, was kommt. Aber was schlimmer ist, ist jemand, der glaubt, dass er bereit ist, aber er ist es eigentlich nicht, weil er nicht einmal versucht, sich bereit zu machen. Wogegen die Person, die es weiß, dass sie nicht bereit ist, zumindest sagt, ich sollte mich bereit machen. Es ist die schlimmste Täuschung. Selbsttäuschung ist die schlimmste Täuschung. Und das ist das Problem von Laodicea. Sie glauben, sie haben alles und deshalb brauchen sie nichts. Christus sagt, ich wünschte, du wärst kalt. Wenn du kalt wärst, wüsstest du, dass du etwas Wärme brauchst. Aber nein, du bist nicht kalt oder warm. Du bist einfach in diesem Zustand des sicheren Gefühls, dass du alles hast. Wir vertrauen auf den Sabbat zu viel, liebe Geschwister. Viel zu viel. Wir vertrauen nicht dem Herrn des Sabbats. Wir vertrauen auf den Sabbat. Die ganze Vorbereitung vieler 7-Tags-Adventisten für die Endzeit lässt sich wirklich auf das Halten des Sabbats reduzieren. Wir sprachen schon darüber. Ein Bruder sagte, weißt du, selbst wenn sie eine Waffe an meinen Kopf halten und mir sagen, dass ich den Sonntag halten und den Sabbat brechen muss, ich werde es nicht tun. Wir haben diesen starken Eifer, die Willenskraft und Entschlossenheit, dass wir den Sabbat halten werden, egal was passiert. Und für viele ist das ihre Sicherheit und ihre Zuversicht. Das ist es, was viele glauben, wie sie durch diese Zeit kommen und wie sie gerettet werden, wenn sie mit ihrer Willenskraft an den Sabbat festhalten. Auf diese Weise glauben sie, werden sie ihre Treue zu Gott bewahren. Auf diese Weise werden sie das Siegel Gottes erhalten. Ich habe Neuigkeiten für euch, Geschwister. Wenn es das ist, was ihr glaubt, dann seid ihr betrogen. Sicherheit und Zuversicht in den letzten Tagen zu haben, hängt nicht von eurer Willenskraft ab, am Sabbat festzuhalten. Es gibt etwas, das es euch ermöglichen wird, das zu tun. Und wenn ihr es nicht habt, ist euer Sabbathalten völlig nutzlos und meine Sabbathaltung auch völlig nutzlos. Und das ist der wahre und lebendige Gott. Lasst mich eine andere Aussage vorlesen. Sobald Gottes Volk an ihren Stirnen versiegelt ist, es ist kein Siegel oder Zeichen, das man sehen kann, sondern stellt eine Verwurzelung in der Wahrheit dar, die verstandesmäßig und geistlich vorhanden ist, sodass sie nicht mehr bewegt werden können. Sobald Gottes Volk versiegelt und auf die Sichtung vorbereitet ist, wird sie kommen. Im Grunde hat sie bereits begonnen. Nach dieser Aussage ist also das Siegel oder das Erhalten des Siegels eine Verwurzelung in der Wahrheit. Nicht nur intellektuell, nicht nur mit deinem Kopf, mit deinem Verstand, sondern geistlich. Mit anderen Worten, es verändert in Wirklichkeit dein Leben. Es ist eine lebendige, praktische Realität in eurer Erfahrung, eine Festigung in der Wahrheit. Was ist die erste Wahrheit, die euch einfällt, wenn wir über das Siegel Gottes sprechen? Ihr könnt hier antworten, keine Sorge, es ist kein Problem, wenn ihr falsch liegt und korrigiert werdet. Das ist besser als zu denken, lasst uns mal abwarten. Heute ist kein Prüfungstag. Die erste Wahrheit, die uns einfällt, danke Bruder, ist der Sabbat. Aber es gibt eine andere Wahrheit, die uns zuerst in den Sinn kommen sollte. Aber wir übergehen das, weil es schon vorausgesetzt wird. Es ist der Besitzer des Siegels, weil es heißt hier, sobald das Volk Gottes an ihren Stirnen versiegelt ist und was das Siegel ist, es ist eine Verwurzelung in der Wahrheit. Das ist es, was das Siegel ist. Aber der Eigentümer des Siegels ist die allererste Wahrheit, die uns in den Sinn kommen sollte, wenn es um die Versiegelungsbotschaft geht. Wer ist der Eigentümer des Siegels? Und was ist das Zeichen, welches auf den Eigentümer des Siegels hinweist? Seht ihr, das Problem ist, wir nehmen an, dass das jeder weiß. Jeder betet Gott an. Lasst uns darüber reden, worin wir nicht übereinstimmen. Oh, Sonntag, Sabbat, ja, konzentrieren wir uns darauf. Das Siegel wird Siegel des lebendigen Gottes genannt. Also hier ist eine andere Frage. Würde die Wahrheit über den lebendigen Gott notwendig sein, um das Siegel zu empfangen?
In other words, let me put it this way.
Lass es mich so sagen.
Can you be settled?
Kannst du in die Wahrheit verwurzelt sein, wenn du darüber im Irrtum bist, wer Gott ist? Das kannst du nicht. Was, wenn du bezüglich der Identität des Sohnes im Irrtum bist? Kannst du dann geistlich und intellektuell in der Wahrheit verankert sein? Die Antwort ist nein. Selbst wenn du die Wahrheit über den Sabbat hast. Nicht wahr? Der Sabbat ist das Zeichen, das auf den Herrn verweist, der uns heiligt. Die Sabbatwahrheit anzunehmen ist gut und richtig. Wenn ihr aber nicht den Herrn habt, der uns heiligt, seid ihr in Gefahr. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich möchte nicht allzu viel darauf herumreiten, aber ich möchte es hier so deutlich wie möglich machen, denn das, was kommt, wird wahrscheinlich heftig werden. Selbst die Wahrheit über den Vater und den Sohn. Wisst ihr, einige von uns hier haben vielleicht schon etwas über diese Wahrheit gehört und sie glauben es, manche haben es schon von früher gekannt. Selbst wenn ihr diese Wahrheit mit eurem Verstand glaubt, ist es nicht ausreichend. Nur weil ihr die Wahrheit über Gott, seinen Sohn und seinen Heiligen Geist versteht, reicht das nicht aus. Ihr müsst mit der Wahrheit intellektuell und geistlich verwurzelt sein. Es muss eine praktische Realität in eurem Leben sein. Mit anderen Worten, die Wahrheit soll dich in eine engere Beziehung zu Gott bringen, damit er zu dir kommen und in dir wohnen und dich heiligen kann. Wenn ihr das nicht habt, ist es egal, wie viel Wahrheit ihr mit eurem Kopf versteht. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, oh, wir sind gerettet, weil einige von uns hier die Wahrheit über Gott kennen, während andere dort, nun, sie werden in ihrer Verwirrung bleiben. Wir möchten uns selbst immer sicher fühlen. Das müssen wir uns bewusst machen, weil die Bibel sagt, der Engel sagt, halte die Winde zurück, bis dir die Diener unseres Gottes an ihren Stirnen versiegeln. Jesus sagte, was es bedeutet, ein Diener Gottes zu sein. Johannes 12, 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das machen die 144.000. Christus zu dienen bedeutet, ihm wirklich zu folgen, wohin er auch geht. Es ist nicht nur das Verständnis zu haben, wer er ist. Es muss tatsächlich unser Leben beeinflussen. Es muss unsere Erfahrung und unser Verhalten und unsere Tätigkeit beeinflussen. Ihr dient Gott nicht, indem ihr die richtigen Ideen habt. Wusstet ihr das? Ihr dient Gott nicht damit. Ihr tut Gott keinen Gefallen und keinen Dienst, wenn ihr die Lehre richtig versteht. Ihr tut Gott keinen Dienst, wenn ihr die Schriften genau richtig auslegt. Was tut ihr damit? Ihr versucht Gott damit zu beeindrucken? Aber liebe Geschwister, wir vertrauen vielen Dingen, nicht wahr? Es geschieht oft, wenn wir über die Wahrheit sprechen, dass es dann heißt, wir predigen die Wahrheit, Bruder, oder seit wann bist du in der Wahrheit, Bruder? Und beziehen uns auf Ideen und Lehren und Konzepte. Darauf beziehen wir uns, wenn wir über die Wahrheit sprechen. Oh, dieser Bruder ist nicht mehr in der Wahrheit, er versteht diesen Bibeltext auf diese Weise. Die Wahrheit, wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Wahrheit eine Reihe von Ideen und Lehren ist. Das ist gefährlich, liebe Geschwister. Jesus hat uns gesagt, was die Wahrheit ist. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Laut Jesus ist die Wahrheit was? Eine Person, er selbst. Das ist die Wahrheit. Versteht ihr? Ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, aber das sagt die Bibel. Wir können nicht ignorieren, was die Bibel sagt. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr über das Siegel Gottes verstehen und was das beinhaltet, können wir das Markzeichen des Tieres besser verstehen. Und wenn wir über das Markzeichen des Tieres sprechen, das auf der anderen Seite ist, dann ist das Markzeichen des Tieres wirklich das Gegenteil dessen, was das Siegel Gottes ist. Deshalb mussten wir zuerst das Siegel anschauen und hier Elemente des Siegels beleuchten. Denn was wir auf dieser Seite finden, ist das Spiegelbild dessen, was wir im Malzeichen des Tieres finden. Die Fehlinterpretation des Malzeichen des Tieres geschieht im Allgemeinen, weil wir nicht richtig verstehen, was das Siegel Gottes ist. Das ist wirklich der Fall. Deshalb müssen wir das prüfen. Wenn ich mich zu viel wiederholt habe, tut es mir leid, ich wollte nur eine Basis schaffen. Das Erste, woran wir normalerweise denken, wenn wir über das Mahlzeichen des Tieres sprechen, ist der Sonntag und besonders jetzt eine Sonntagsheiligung. Aber erinnert euch an etwas. Das Siegel und das Mahlzeichen sind wie ein Spiegelbild. Und so würde der Sonntag auch als Zeichen dienen, so wie der Sabbat als Zeichen dient. Es ist keine Frage, dass der Sonntag besonders die erfundene Sonntagsheiligung etwas mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun hat. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Wir denken, das ist das Ende der Geschichte. So wie der Sabbat nicht das Ende der Geschichte ist, wenn es um das Siegel und des lebendigen Gottes geht. Sie sind vergleichbar. Genau wie der Sabbat ein Zeichen ist, das auf den Besitzer des Sieges hinweist, so ist auch der Sonntag ein Zeichen und deutet auf etwas hin. Und genau wie jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen, beten sie auch den Eigentümer des Sieges an. Das ist wem sie anbeten und das ist, an welchem Tag sie anbeten. In gleicher Weise ist es mit denjenigen, die das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Das ist, wann sie anbeten und wir wollen auch sehen, wen sie anbeten. Denn das ist der Kampf. Der Kampf ist zwischen diesem Gott und jenem Gott. Und dieser Kampf wird sich in der Zeit des Endes abspielen und in der Frage der Anbetung sichtbar werden, an welchem Tag du anbetest. Sehen wir uns das ein bisschen genauer an, Offenbarung Kapitel 13. Es gibt mehr zu dem Mahlzeichen zu sagen, als wir allgemein annehmen. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Schwester White hat mit uns darüber gesprochen, wie dies durch die Kontrolle aller Kauf- und Verkaufsgeschäfte und durch Handelsabkommen zustande kommt, richtig? Das ist die Welt, wie sie sich für das, was kommt, vorbereitet. Satan ist hinter den Kulissen und arbeitet daran, wie die Welt kontrolliert werden kann, über das, was du kaufst und was du verkaufst. Und wenn du nicht mit dem Programm konform bist, wirst du nicht in der Lage sein, zu kaufen und zu verkaufen. Das ist das Mittel, mit dem das Mahlzeichen des Tieres durchgesetzt wird. Aber in seinem Wesen ist das Mahlzeichen des Tieres letztlich ein religiöses Thema. Die Sache, worum es dabei geht, ist Anbetung. Es ist kein wirtschaftliches Problem. Die Ökonomie wird verwendet und der Handel wird benutzt, um das Thema der Anbetung durchzusetzen. Wir wissen, wer dahinter steckt. Beachtet, was hier steht. Niemand kann kaufen oder verkaufen, außer wenn sie was haben. Das Zeichen. Aber was sonst? Der Name des Tieres und die Zahl seines Namens. Wir sind Experten, wenn es um das Mahlzeichen geht, und wir reden viel über das Mahlzeichen, aber es gibt nicht nur das Mahlzeichen allein. Es gibt das Mahlzeichen oder den Namen oder die Zahl des Tieres. Ich möchte euch was fragen. Wie lautet der Name und wie lautet die Zahl? Wenn es um die Zahl geht, sagen viele, oh ja, die Zahl, das ist 666 in der Offenbarung, okay, das ist gut. Und der Name, was bedeutet das? Weil man jedes einzeln haben kann. Es sagt oder, richtig? Ihr braucht also nicht das Mahlzeichen des Tieres, aber wenn ihr den Namen habt, ihr seid in derselben Kategorie, richtig? Was ist also der Name? Und niemand weiß es. Hey, wir sind Experten, kommt schon. Richtig? Denn hört zu, wenn ihr den Namen oder das Mahlzeichen habt, ist es das Gleiche. Jemand sagte Satan, wir werden sehen, das ist gut, wir werden sehen. Noch jemand? Schaut, liebe Geschwister, das klingt jetzt ernst. Denn seht mal, wenn wir den Namen nicht kennen, könnten wir ihn vielleicht erhalten. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir ihn schon. Wer weiß? Versteht ihr? Wir denken immer, oh, Mahlzeichen Sonntag, das ist klar. Aber es gibt mehr als nur das Mahlzeichen. Das ist das Problem, von dem ich spreche, Geschwister. Wir sind Experten in einem Aspekt der Dinge geworden und wir denken, dass dies die ganze Geschichte ist. Was ist sein Name? Der Name wird im selben Kapitel erwähnt, deshalb möchte ich euch nicht zu sehr stressen. Schauen wir in die Bibel. Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Der Name ist was? Blasphemie, Lästerung. Da ist also das Zeichen des Tieres, da ist der Name der Lästerung und die Zahl. Gehe nicht auf die Zahl ein, es gibt viel mehr, was über die Zahl gesagt werden könnte, aber schauen wir uns einfach den Namen an. Es ist eine Veranschaulichung, die uns helfen kann. Vielleicht rüttelt uns das ein bisschen auf. Es ist gut zu denken, dass du ein Experte bist und dann hörst du ein paar Dinge und denkst dir, halt, ich habe noch nie davon gehört, jetzt bin ich kein Experte mehr. Es ist eigentlich eine gute Sache, denn was kommt, liebe Geschwister, ist eine Frage über Leben und Tod. Es ist keine Prüfung, die du wiederholen kannst, wenn du durchfällst. Es ist eine einmalige Sache. Auch ich kannte einige dieser Dinge nicht. Ich musste den Namen anschauen und mich fragen, was ist der Name? Ich habe nie von dem Namen in den Offenbarungsseminaren gehört, in den Evangelisationen, die wir machen. Was bedeutet Blasphemie? Was ist Lästerung? Etwas zum Gott zu machen, was nicht Gott ist. Oder wir verstehen es auch als sich die Eigenschaften Gottes anzueignen, die einem nicht zustehen. Das haben wir bei Rom gesehen, dass sich die Eigenschaften Gottes zueignen zur Vergebung der Sünden. Und wir sehen das als Gotteslästerung. Aber das ist noch nicht alles. Es ist nicht nur das Aneignen der Eigenschaften Gottes. Es ist auch zu Gott machen, was nicht Gott ist. So wie die Juden Jesus beschuldigt haben, außer dass Jesus das war, von dem er sagte, dass er es ist. Und das stimmt genau. Welches System wird am meisten bei den Mahlzeichen des Tieres involviert sein? Wir wissen, dass es nichts anderes ist als Rom. Die Schwester erzählte uns, dass es drei Städte in der Welt gibt. Die eine Stadt, die die religiöse Kontrolle hat, ist welche? Rom, insbesondere der Vatikan, das Hauptquartier dessen, was wir für das Tier halten. Die Macht des Tieres und dieses ganze falsche System der Anbetung. Dieses Tier trägt den Namen Blasphemie. Etwas, das mit lästerlicher Anbetung zu tun hat. Betet das Tier oder dieses System den wahren Gott der Bibel an? Die Antwort ist nein. Wen haben sie angebetet? Derjenige, der wie Gott sein wollte, wo war der ursprünglich? Im Himmel. Er wollte von Gott angebetet werden. Dieses System ist offensichtlich getarnt und verkleidet und es gibt sich aus als eine sehr gute Idee, wie dieses ganze Gerede von Einheit in der Welt und dass wir alle gleich sind und wie wir alle zusammengehören in Politik, Wirtschaft und schließlich auch in Glauben und Anbetung. Der Zweck der gesamten neuen Weltordnung und der Einheit ist, dass jeder dasselbe anbeten kann. Wen glaubt ihr, werden sie in Einheit anbeten? Satan. Wer wird die Sache leiten? Das römisch-katholische System. Das hat die biblische Prophetie schon vorhergesagt. Wir sind mit all dem vertraut. Aber wenn das stimmt und wir wirklich davon überzeugt sind, möchte ich wirklich, dass ihr über einige Dinge nachdenkt, über die wir gleich sprechen werden. Wen verehrt Rom als ihren Gott? Sie sagen uns im Katechismus der katholischen Kirche, das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Trinität ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Es ist das Geheimnis Gottes in sich. Es ist daher die Quelle aller anderen Mysterien, der Glaube und das Licht, das sie erleuchtet. Es ist die grundlegendste und substanzielle Lehre in der Hierarchie der Wahrheiten des Glaubens. Das ist direkt von der vatikanischen Webseite. Das ist der Gott, der in Rom verehrt wird. Es heißt, das Geheimnis der allerheiligsten Dreieinigkeit oder Trinität, auch bekannt als Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Drei in einem und einer in dreien. Ich möchte euch noch einmal die Frage stellen. Glaubt ihr, dass Rom den Gott der Bibel anbetet? Nein, das ist es, was sie sagen, dass sie anbeten. Und doch glauben die meisten Adventisten, dass dies der Gott der Bibel ist. Es gibt ein Problem hier. Ein sehr großes Problem. Das Tier hat den Namen der Lästerung. Der Gott, den sie verehren, wird in der Bibel als Lästerung bezeichnet. Es wird als Gott angebetet, was nicht Gott ist. Darum schauen wir uns die Bibel an. Deshalb legen wir die biblische Grundlage dafür fest und betrachten es im Kontext der Endzeit.
You know, in the
In unseren Missionsseminaren, wenn es um die Frage des Malzeichens geht, identifizieren wir Rom immer als den Antichristen und so weiter. Und in der Regel führen wir einige Zitate aus Rom an, die davon sprechen, dass der Sonntag ihr Zeichen der Autorität ist und wie sie den Sabbat in den Sonntag geändert haben. Ihr kennt euch damit aus, nicht wahr? Und wir präsentieren diese Zitate und sagen, schaut, Rom sagt selbst, der Sonntag das Zeichen ihrer Autorität ist. Hier hast du es, das Tier sagt selbst, was das Malzeichen des Tieres ist. Aber Rom sagt uns, dass sie etwas als viel wichtiger erachten als den Sonntag. Wisst ihr, was es ist? Schaut, was hier steht. Es ist die grundlegendste und substanzielle Lehre in der Hierarchie der Glaubenswahrheiten. Die Trinität ist die Quelle aller anderen Geheimnisse des Glaubens. Also mit anderen Worten, der Sonntag hat seinen Ursprung in der Trinität, laut Rom. Sie halten die Trinität oder den Gott, den sie anbeten, für viel wichtiger als den Tag, an dem sie anbeten. Und die Bibel bestätigt das. Sie machen es richtig und wir falsch. Ja, es hat eine sehr ernsthafte Vermischung der Dinge gegeben. Und deshalb möchte ich es langsam angehen und es betrachten und darüber nachdenken, weil es einige ernsthafte Unstimmigkeiten gibt, an denen wir festhalten, liebe Geschwister. Das Geheimnis der Trinität ist die zentrale Lehre des katholischen Glaubens. Darauf basieren alle anderen Lehren der Kirche. Es ist die zentrale Lehre. Jede andere Lehre basiert auf dem Gott, den sie anbeten. So ist es auch mit uns. Ja, und sie hat auch Töchter. Wir werden dazu gleich kommen. Alle Lehren, die wir glauben, basieren auf dem Gott, den wir in der Schrift anbeten. Er ist die Quelle aller Dinge. Das Spiegelbild ist die falsche Anbetung, die seit Hunderten von Jahren eingerichtet wurde. Satan arbeitete daran, sein Meisterwerk zu errichten und Babylon auf globaler Ebene wieder aufzubauen. Es ist das Anbetungssystem, das sich ebenfalls auf den falschen Gott stützt. Er ist die Quelle aller Dinge. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, wenn es um Anbetung geht. Katholische Gründe für die Heiligung des Sonntags. Weil es ein Tag ist, den die Apostel der Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Trinität gewidmet haben. Sie halten den Sonntag wegen der Trinität. Der Sonntag ist also ein Zeichen, das auf den Gott hinweist, den sie anbeten. Was ihr in der Geschichte der Trinität findet, ist eigentlich der Sonnengott. Der Gott der Trinität kommt also tatsächlich von Babylon. Es ist Sonnenanbetung. Es ist der Sonnengott. Es gibt eine DVD mit dem Titel Gottheiten von Babylon. Hat sie jemand gesehen? Wenn nicht, schaut, dass sie eine Kopie bekommt, weil wir dort ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber Schwester Weil verwies auf den sehr wichtigen Punkt, dass in diesem System Symbolismus verwendet wird. Und Symbolismus bedeutet versteckte Bedeutungen. Wenn ihr die Symbole lesen könnt und entziffern, was sie bedeuten, werdet ihr verstehen, was damit gemeint ist. Dies ist ein sehr beliebtes Symbol der Trinität, es heißt Triketra. Die drei ineinander greifenden Kreise oder Kreisbögen stellen 3 in 1 und 1 in 3 dar. Hinter dem Symbol steckt eine Bedeutung, wo es herstammt. Studiert es und schaut es euch an. Aber diese Begründung Roms, den Sonntag zu heiligen, basiert auf dem Gott, den sie anbeten. Mit anderen Worten, wenn wir das in unsere Veranschaulichung einfügen, verehrt Rom die Trinität, ein dreieiniger Gott und ein Gott in 3 Personen. Und der Sonntag wird als das Zeichen dargestellt, das auf den Gott hinweist, der in diesem besonderen System verehrt oder angebetet wird. Dies ist der Name der Blasphemie, den sie tragen. Und nicht nur das, wir finden das Gleiche, was auch in Offenbarung 17 wiederholt wird. Das ist ebenfalls kein anderer als der Sonnengott. Offenbarung 17,3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Hier ist dieser Frau wieder ein anderes Bild. Das gleiche gilt auch für sie. Das Tier ist voll Namen der Lästerung, und etwas später in dem Kapitel heißt es, auf ihrer Stirn ist dein Name geschrieben. Und wie heißt dein Name auf ihrer Stirn? Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und alle Gräuel auf Erden. Also dieses System ist die Mutter, und sie hat Töchter, und damit du die Töchter identifizieren kannst, musst du nur sehen, welchen Gott die Töchter anbeten. Verehren sie denselben Gott wie die Mutter, dann haben sie den gleichen Namen der Lästerung. Also hier ist die Frage, wen betest du an? Wen beten wir an in unserer Gemeinde, in den letzten Tagen, der Gemeinde der Übrigen, die die Gebote erhalten und den Sabbat heiligen? Wen verehren wir dort? Wir werden sehen. Denn das Thema ist das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes, liebe Geschwister. Und so ist das die Situation, die wir haben. Nun, das ist eine sehr beängstigende Situation hier, die ich aufzeige, denn wenn ihr wirklich die Auswirkungen der Dinge betrachtet, über die wir sprechen, sind sie besorgniserregend. Sie sind sehr ernst und sehr alarmierend, und sie werden noch ein bisschen alarmierender sein, bevor wir fertig sind. Wir sind fast da. Aber jemand könnte vielleicht sagen, ihr Jungs erzählt hier Märchen, ihr habt wirklich den Faden verloren, ihr sagt Dinge, die komplett unpassend sind, ihr habt kein Verständnis dafür. Wir haben den Geist der Weissagung, Schwester Weiss hat nie etwas dazu gesagt, wisst ihr? Ihr versucht einfach, eure Ideen zu verteidigen und sie überall hin zu verbreiten. Ihr versucht es in das Mahlzeichen des Tieres zu legen, nur um wichtig erscheinen zu lassen, was ihr uns zu sagen versucht. In the mark of the beast, and just to give importance to what you're trying to tell. And that's a good. Und das ist ein guter Einwand. Ich höre diesen Einwand tatsächlich ziemlich oft. Erzählen wir hier also Märchengeschichten? Ist das, was wir sagen, wahr oder nicht? Wir haben es in der Bibel gesehen. Aber ich möchte zurück zum Geist der Weissagung gehen und sehen, was der Geist der Weissagung zu sagen hat. Um die Menschen zufriedenzustellen, die sich vielleicht wirklich wundern und allgemein fragen, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Das Licht, das wir in der Botschaft des dritten Engels empfangen haben, ist das wahre Licht. Das Mahlzeichen des Tieres ist genau das, als was es verkündigt worden ist. Welches ist was? Wir glaubten, was zu sein? Erzwungene Sonntagsheiligung. Genau das ist es. Aber achtet darauf, was sie sonst noch sagt. Noch verstehen wir nicht alles, was mit dieser Frage zusammenhängt. Wir werden auch nicht alles verstehen, bis die Buchrolle gänzlich aufgetan ist. Aber eine höchst feierliche Arbeit soll in unserer Welt verwirklicht werden. Da ist mehr, was das Mahlzeichen des Tieres beinhaltet, als nur der Sonntag. Sie sagt, dass noch nicht alles zu diesem Thema verstanden wurde. Es wird mit dem Aufstehen der Schriftrolle verstanden werden. Das heißt allmählich, im Laufe der Zeit, wenn wir uns der Zeit des Endes nähern, wird es mehr Erkenntnis in Bezug auf das Mahlzeichen des Tieres geben und was es beinhaltet. Ich teile mit euch ein größeres Wissen und eine tiefere Bedeutung der Fragen, die mit dem Mahlzeichen des Tieres und dem Siegel Gottes zu tun haben. Ich leugne also nicht, dass die erzwungene Sonntagsheiligung ein Teil des Mahlzeichens ist. Das leugne ich überhaupt nicht. Ich sage nur, da ist mehr. Das ist nicht das Ende der Geschichte.
And so I want to share a little.
Ich möchte dazu ein Zitat mit euch teilen, das die adventistische Vorstellung veranschaulicht.
That illustrates the Adventist cycle. We're almost there.
Noch ein paar Minuten, wir schließen dann ab. Dieses Zitat ist eigentlich ein Video, das ich abspielen möchte, und ich hoffe, ihr könnt es deutlich hören, dank unseren Rednern hier, und dann werden wir einige Anmerkungen dazu machen. Dieses Zitat veranschaulicht im Grunde die Auffassung, von der wir gesprochen haben.
So, Elder Wilson, we've heard about the beast, his image. What about this mark? What is this mark?
Nun, Don, es wird hier natürlich in Vers 9 erwähnt und auch in Vers 11. Und es wird hier an beiden Stellen damit verbunden, mit der Anbetung des Tieres und seines Abbildes. Es geht hier um das Malzeichen und die Anbetung. Und das stellt hier sehr eindeutig die Autorität des Tieres und seines Bildes dar. Und was gibt diese Macht, diese Autorität? Und vom biblischen Verständnis her verstehen wir, dass dies von einem Versuch herrührt, ein Versuch, Gesetze und Festzeiten zu ändern, was wiederum auf der Erkenntnis gründet, dass dieser Versuch aus Rom stammt und beinhaltet, Gottes 10 Gebote zu verändern. Und der Tag der Anbetung wird somit ein anderer als der 7. Tag Sabbat. Tatsächlich wäre das Malzeichen des Tieres die Anbetung Gottes an jedem anderen Tag als an diesem besonderen Tag, denn dieser ist ein Zeichen der Autorität Gottes. Und wenn wir das Malzeichen des Tieres dem Siegel Gottes gegenüberstellen, dann ist das Siegel Gottes für das Volk Gottes eben ihre Treue, ihre Liebe zu ihm und ihre Beobachtung dieses einen Tages, den er angeordnet und geheiligt hat, dem 7. Tag Sabbat. Man wird also mit einer besonderen Verbindung zu ihm versiegelt, wenn man diesen Tag heiligt. Jeder, der einen anderen Tag heiligt, wird letztendlich an dem Malzeichen oder dem Zeichen der Autorität des Tieres festhalten, das den Tag der Anbetung auf einen anderen Tag gelegt hat.
Okay.
Jeder hat das gehört.
Okay, is that true or false?
Ist das wahr oder falsch?
Okay, true and false.
Es ist richtig und falsch.
It is true.
Es ist wahr,
incomplete.
Aber nicht vollständig.
Correct?
Richtig?
And this,
das ist natürlich der Präsident der Generalkonferenz, und ich greife ihn nicht persönlich an, sondern was er sagt, veranschaulicht, was wir alle als Adventisten glauben. Das ist wirklich das Problem. Das ist, worauf es ankommt. Welcher Tag wird es sein? Das Siegel ist welcher Tag? Sabbat. Das Malzeichen ist welcher Tag? Sonntag. Oder nach Pastor Wilsons Aussage, jeder Tag außer dem Sabbat. Er nannte den Sonntag nicht als solchen, sondern jeden Tag außer Sabbat. Aber es geht um den Tag, wann wir anbeten. Und das ist die Gefahr, liebe Geschwister. Deshalb betrachten wir das im Detail, damit wir die tieferen Elemente verstehen, die sowohl im Siegel als auch im Malzeichen enthalten sind. Wenn ich das jetzt betrachte, möchte ich euch wirklich ein paar Fragen stellen. Hier ist die erste Denkfrage. Ist es für eine Person, die den Sonntag hält, möglich, den wahren Gott der Bibel anzubeten? Ist das möglich? Okay. In Ordnung. Das ist gut. Hier ist ein weiteres Szenario. Ist es einer Person, die den Sabbat hält, möglich, den Gott des Sonntags anzubeten? Dieses Szenario hier wirft also eine Menge Probleme auf, denn was passiert jetzt, wenn es um das Mahlzeichen und das Siegel geht? Plötzlich ist es nicht mehr so deutlich abgegrenzt, wie wir es gerne hätten, richtig? Und plötzlich sind die Sonntagsanbeter nicht mehr so schlimm. Habt ihr gewusst, dass viele Sonntagshalter den wahren Gott anbeten? Und plötzlich sind viele Sabbathalter in Gefahr, nicht wahr? Aber liebe Geschwister, das ist eine tödliche Gefahr. Das ist es, was der Teufel für Gottes Volk plant. Er plant, dass sie sich in Selbstsicherheit wähnen und glauben, dass sie alles richtig gemacht haben, wenn sie jedoch ihre Anbetung vom wahren und lebendigen Gott auf den Gott des Sonntags verschoben haben. Für viele wird es eine schockierende Überraschung sein, wenn sie zu spät erkennen, dass ihr Sabbathalten nicht wert war, weil sie den gleichen Gott anbeteten wie die Sonntagshalter. Das ist ein Desaster. Das ist eine Katastrophe unglaublichem Ausmaßes. Wir haben das nie als Gemeinschaft geglaubt, wie wir noch sehen werden. Wir haben es ja schon gesehen. Im Laufe der Jahre hat sich etwas verändert und die Änderung ist so dramatisch, so drastisch, dass das unsere Vorbereitung auf die Endzeit beeinträchtigt. Wenn ein Sonntagshalter den wahren Gott anbetet, können wir erwarten, dass der wahre Gott ihn führen und leiten und ihn erleuchten wird, den Sabbat anzunehmen. Und das geschieht. Wäre es möglich, dass diese Person das Siegel erhält? Ja, wie schaut es hier aus? Was passiert mit einer Person, die den Sabbat hält, die auf dieser Seite steht, aber jenen Gott anbetet? Was denkt ihr, würde sie erhalten? Sie gibt dem Namen der Lästerung die Ehre, das stimmt. Und wenn du den Namen der Lästerung hast, brauchst du nicht das volle Mahlzeichen mit all seinen Elementen. Alles, was du brauchst, ist der Name. Wenn ihr eure Treue und Anbetung demselben Gott gebt wie Rom, dann sitzt ihr im selben Boot wie Rom. Ist das nicht traurig? Es gibt so viele Menschen in dieser Gruppe, die aufrichtig und ehrlich glauben, dass sie das Siegel Gottes erhalten werden. Was für eine schockierende Überraschung zu erkennen, dass sie mit dem Mahlzeichen des Tieres enden werden. Deshalb teilen wir diese Dinge mit euch. Hier geht es um Leben oder Tod, liebe Geschwister. Es ist eine sehr ernsthafte Sache und sie ist auch sehr ernüchternd. Es fällt mir nicht leicht, euch diese Dinge mitzuteilen. Ich weiß, dass das, was ich euch sage, sehr schwerwiegend ist. Ich teile euch das nicht mit, um Menschen zu verurteilen. Ich will nur klarstellen, ich sage euch das, um uns aufzurütteln, liebe Geschwister. Als Adventisten sind wir lange genug hereingelegt worden. Mal sehen, was der Geist der Weissagung sonst noch sagt. Die Botschaft des dritten Engels wurde in die Welt gesandt, um die Menschen davor zu warnen, das Zeichen des Tieres oder seines Bildes auf ihren Stirnen oder an ihren Händen zu empfangen. Dieses Zeichen zu erhalten bedeutet, zu der gleichen Entscheidung zu kommen, die das Tier getroffen hat, und die gleichen Ideen zu verteidigen, die im direkten Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Hier ist eine Definition von dem Mahlzeichen des Tieres, die nicht allgemein verwendet wird. Es bedeutet, zu den gleichen Entscheidungen wie das Tier zu kommen und unbiblische Ideen zu befürworten. Hier ist die Frage, wenn ihr euch für den gleichen Gott einsetzt, den das Tier anbetet, was bedeutet das dann? Gemäß dem Folgenden, hört genau zu. Das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten bedeutet, zu denselben Entscheidungen zu kommen und dieselben Ideen zu vertreten. Wenn wir zu den gleichen Entscheidungen wie Rom kommen und die gleichen nicht-biblischen Ideen vertreten, fördern wir das Mahlzeichen des Tieres und werben dafür. Laut dem Geist der Weissagung, seid ihr mit mir? Wenn wir das mit dem Sonntag machen würden, hätten wir sofort gesagt, ja, das ist wie Rom. Aber der Teufel ist schlau. Er sagt uns, okay, Adventisten, behaltet euren Sabbat, kein Problem. Wir werden euch einen anderen Ersatz geben. Wir werden den Gott des Sabbats ersetzen. Und wir werden es so gut machen, dass wenn die Leute kommen und euch vom wahren Gott erzählen, ihr denkt, dass sie Ketzer sind, richtig? Wenn Leute kommen und sie propagieren den wahren Sohn Gottes, wirst du dann sagen, nein, nein, sei vorsichtig, Bruder, geh nicht zu diesen Treffen, du könntest getäuscht werden. Versteht ihr, was ich meine? Für die gleichen Ideen eintreten und zu denselben Schlussfolgerungen kommen wie das Tier. Hier ist ein weiterer Videoclip.
Lasst mich zudem darauf hinweisen, dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist alle Anteil hatten an der wortwörtlichen Schöpfung dieser Welt. Sie sind die Gottheit, drei in einem. Und sie existieren von aller Ewigkeit her und werden durch alle Ewigkeit hinweg existieren. Sie sind allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und immerwährend. Drei unterschiedliche ewige Personen, ein Gott, unser allmächtiger Gott.
Hier hört ihr es für euch selbst. Drei verschiedene Personen, ein Gott, unser allmächtiger Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Wisst ihr, wer sonst diesen Gott anbetet? Rom tut es. Hier steht es, den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermengung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Eine andere nämlich ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber die Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist eine einzige, ihre Herrlichkeit gleich, ihre Majestät ewiglich. Ist es in den letzten Tagen doch noch so weit gekommen? Habt ihr euch nie gefragt, wie der Teufel Gottes Volk täuschen würde? Hier ist eine sehr große Täuschung, die viele aus dem Volk Gottes glauben, dass es die Wahrheit ist und keine Täuschung. Es ist sehr ernst, Brüder und Schwestern. Und ich beziehe mich noch einmal auf Ted Wilson, damit die Leute nicht sagen, oh, das ist die Meinung des Pastors. Was Ted Wilson sagt, ist stellvertretend für jeden in der Gemeinde. Das ist, was alle Adventisten glauben. Manche Geschwister erklären es hier und da ein bisschen anders, aber alles läuft auf dasselbe hinaus. Und wenn ich sage jeden, dann meine ich Adventisten in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, unabhängig, co-abhängig, selbsttragend, jede Art von Adventismus, der existiert. Sie alle vereinen sich in der Anbetung desselben Gottes. Manche sagen, nun, ich nenne es nicht Trinität, ich nenne es Gottheit. Okay, dann beschreibe es. Sie erklären die Trinität. Gleiche Sache. Es ist also egal, welches Etikett ihr draufklebt. Im Kern ist es im Wesentlichen nicht die Verehrung des Gottes der Bibel. Schwester Weiss sagt, wenn ihr mit dem Tier übereinstimmt und die gleichen nicht-biblischen Ideen vertretet, dann propagiert ihr das Mahlzeichen des Tieres. Das ist nicht meine Meinung, das sagt das Zeugnis Jesu. Das ist nicht meine Interpretation. Deshalb führe ich diese Dinge mit Zitate an, damit ihr es selbst hört. Es gibt eine gegenwärtige Wahrheitsbotschaft, die in die Welt gehen muss. Aber es gibt auch eine gegenwärtige Wahrheit, die an die siebten Tags Adventisten gerichtet werden muss. Die denken, dass sie alles erkannt haben. Das sind wir, du und ich. Und so schafft diese Situation, wie ich schon sagte, dieses spezielle Problem, das wir haben. Dass wir als Gemeinde heute den Sabbat halten, aber wir beten jenen Gott an, die Trinität. Und wir glauben, dass wir mit einem Auftrag berufen wurden, der Welt die Dreiengelsbotschaft und das Siegel Gottes zu verkünden. Der Teufel hat uns unsere Botschaft geraubt und uns etwas anderes dafür untergeschoben. Deshalb sind wir immer noch da. Habt ihr euch jemals gewundert, warum die Arbeit nicht beendet ist? Es geht immer weiter und weiter und weiter. Wir haben ein großes Problem in der Botschaft. Im Laufe der Zeit wurde etwas ausgetauscht. Warum wir zum Teil hier sind, ist, um euch mitzuteilen, was im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Versteht ihr, was gemeint ist? Es ist sehr, sehr ernst, liebe Geschwister. Nun, ihr könnt euch auf die Auswirkungen dessen konzentrieren, was das bedeutet. Es ist sehr, sehr ernst und es ist sehr deprimierend. Ich schließe noch mit einem Beispiel, um diesen Punkt zu verdeutlichen, denn viele Leute sagen, was ist mit der Geist der Weissagung? Sie benutzen gerne den Geist der Weissagung. Als Ellen White all diese Aussagen, die wir zitierten und all diese Aussagen, die sie jemals geschrieben hat, verfasste, betete die gesamte Gemeinde zu jener Zeit den wahren Gott an, der wahre und lebendige Gott der Bibel. Sie beteten nicht eine Trinität an, versteht ihr das? Die Leute sagen, warum hat Schwester White nichts dazu gesagt? Das haben sie damals nicht angebetet. Und wir müssen ihre Aussagen in einem historischen Kontext betrachten. Wie bitte? Ja genau, das war damals kein Thema, weil jeder die Wahrheit über Gott glaubte. Das Problem in der Welt war der Sonntag und so verwiesen sie auf den Tag des wahren Gottes und sie haben auch die Menschen darüber in Kenntnis gesetzt, wer der wahre Gott ist. Die Dinge haben sich 100 Jahre später geändert. Heute haben wir Gott ausgetauscht und sagen, nein, nein, Schwester White hat nichts davon gesagt. Die Bibel sagt es und sogar sie. Sie sagt, dass es tatsächlich mehr darüber zu sagen gibt und deswegen lesen wir einige ihrer Aussagen. Hier ist ein interessantes Beispiel von jemandem, der in jenen Tagen starb und nach Schwester White versiegelt wurde. Es handelt sich um Schwester Hastings. Habt ihr jemals von dieser Aussage gehört? Ich sah, dass sie Frau Hastings versiegelt worden war. Okay, das ist Frau Hastings und sie starb, richtig? Schwester White schrieb einen Brief, um ihren Mann zu trösten. Und das ist, was sie zu ihm sagt. Ich sah, dass sie Frau Hastings versiegelt worden war. Und dass sie beim Erscheinen der Stimme Gottes aus der Erde hervorkommen und bei den 144.000 stehen würde. Ich sah, dass wir sie nicht betrauern sollen. Sie wird in der Zeit der Trübsal ruhen. Alles, wofür wir trauern konnten, war unser Verlust, weil wir ihrer Gesellschaft beraubt waren. Ich sah, dass ihr Tod in Gutem enden wird.
This was really early on, this is like in the 1850s. So here's the question, well, before the question.
Frau Hastings wurde versiegelt, richtig? Sie wurde mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt, gemäß dem Geist der Weissagung. Hier ist die Frage, welchen Gott hat sie angebetet? Die ganze Gemeinde betete damals den wahren Gott an, den Vater, und sie verstanden und glaubten seinem eingeborenen Sohn. Und sie verstanden auch die korrekte Identität des Heiligen Geistes. Das ist es, den sie anbetete. Dies ist ein sehr interessantes Beispiel, denn die 144.000, die versiegelt werden, werden alle den gleichen Gott anbeten. Ihr werdet in dieser Zeit keine Gruppe haben, die das anbetet, dann in dieser Gruppe hier verehren sie die Trinität und sie bekommen auch das Siegel. Das ist Verwirrung. Wenn es um das Siegel und das Mahlzeichen geht, stellt der Fall von Frau Hastings ein sehr ernstes historisches Problem dar, denn die ganze Gemeinde glaubte zu jener Zeit, wie von den Trinitariern und den heutigen trinitarischen Historikern zugegeben, nicht an das, was wir heute über die Trinität glauben. Mr. Light sagt, als sie Frau Hastings starb, wurde sie mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt. Wir geben zu, dass wir heute einen anderen Gott anbeten und dennoch erwarten wir, dass wir dasselbe Siegel erhalten? Wie ist das überhaupt möglich? Das ist lächerlich. Völlig unmöglich. Ganz und gar unmöglich. Die Trinität ist ein sofortiger Ausschluss für das Siegel Gottes. Ist es das, was ich sagen will? Ja und ja. Ich will nicht, dass mich jemand missversteht. Wenn du jemand anderen als den Gott der Bibel anbetest, kannst du das Siegel des lebendigen Gottes nicht empfangen. Egal wie viele Sabbate du vielleicht hältst. Der Sabbat ist das Zeichen für den wahren Gott. Wir lassen es dabei. Das ist der Kampf in den letzten Tagen, Geschwister. Wir haben vielleicht die Streitfrage ausgemacht. Den richtigen Tag entdeckt, nicht den falschen Tag, das ist gut. Aber das ist nicht das Ende des Kampfes. Die Auseinandersetzung besteht zwischen diesem Gott und jenem Gott. Wen wirst du anbeten? Nicht nur wann wirst du anbeten, welchen Gott wirst du anbeten, den wahren Gott oder den falschen Gott? Das ist die Frage und das ist die Herausforderung. Und ich hoffe, dass dies vielleicht ein wenig mehr Einblick davon gibt, wie wir uns auf die kommenden Schwierigkeiten vorbereiten können. Ich wünsche mir, dass diese Botschaft mit den Menschen in der Gemeinde geteilt werden kann. Habt ihr gesehen, wie viele Leute Amen gesagt haben, als Ted Wilson sagte, dies sei der Gott, den wir anbeten? Es war ein volles Publikum, Tausende und Abertausende. Liebe Geschwister, das sind alle unsere Brüder und Schwestern. Das ist unsere geistliche Familie, von denen die meisten in einer Täuschung gefangen sind. Einige von uns waren auch einmal in dieser Täuschung, richtig? Und so bin ich froh, jene von euch, die kamen, und ich bete, dass der Herr in euer Herz legt, dass ihr hingeht und mit euren Brüdern und Schwestern teilt, was ihr hier gelernt habt, falls ihr es für wertvoll erachtet. Wenn der Geist euer Herz berührt und sagt, dies ist die Wahrheit, wir beten dafür, weil wir nur zu euren Ohren sprechen. Wenn euch etwas in eurem Herzen sagt, dass dies die Wahrheit ist, dann spricht der Geist zu eurem Herzen und ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns beten, dass wir in die Pause gehen können. Amen.